Willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Ich begrüße heute Johannes Pallasch. Bitte stellen Sie sich einmal kurz.
Ja, guten Morgen, Johannes Pallasch. Ich arbeite für die NOW und die NOW ist eine, ja, sag ich mal, eine kleine Besonderheit im bundespolitischen Kontext. Wir sind eine Tochterorganisation vom Verkehrsministerium im Kern, die beauftragt wird mit der Umsetzung und Koordinierung von Förderprogrammen. Und darüber hinaus aber auch das Ministerium in allen technischen Fragen bezüglich Elektromobilität berät. Und die Besonderheit ist, wir kommen klassisch aus dem Bereich Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnologie, aber machen jetzt seit vielen Jahren auch das Thema batterieelektrische Mobilität, sodass wir im Bund einige der wenigen sind, die eigentlich beide Technologien der Elektromobilität, verstehen und dazu auch eine Einschätzung geben können und vor dem Hintergrund ein ehrlicher Mittler sind für das Ministerium. Und jetzt meine konkrete Aufgabe für das Ministerium ist die Koordinierung der Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur. Das sind die 300 bis 360 Millionen Euro, die der Bund und die Länder zusammen investieren, um gemeinsam mit der Industrie eine deutschlandweite Ladeinfrastruktur aufzubauen. Und
ja. Respekte, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Okay. Einfach um vielleicht ein bildliches Verständnis zu bekommen, NOW, das sind insgesamt 40 Leute, davon arbeiten 10 in meinem Team über den Daumen im Bereich Infrastruktur. Aber das ist relativ bunt, das Bild. Wir gucken auch den Aufbau von Wasserstoffinfrastruktur mit an, bis hin zu LNG, CNG. Aber im Kern, also die größte Herausforderung Stand heute, ist der Aufbau der Ladeinfrastruktur. Und da wird auch am meisten Manpower reingesteckt.
Also diese 40 Leute sind im Zentrum des Hurrikans der Zukunftsmobilität praktisch.
Genau, und das ist sehr spannend, weil wir zum einen auch nach wie vor über das Instrumentarium verfügen, F&E-Projekte zu initiieren und zu bewilligen. Darüber hinaus aber jetzt auch neue Instrumente kommen, die quasi die Markteinführung unterstützen, also investive Maßnahmen und. Und so ist quasi das Instrumentarium, mit dem wir arbeiten können, sehr unterschiedlich und entwickelt sich auch permanent weiter.
So im Prinzip, einerseits gibt es jetzt bei Ihnen die 300 Millionen für die Ladeinfrastruktur und zweitens sind Sie altgedient im Thema Wasserstoff, das ja dieses Jahr auch ein bisschen an Relevanz gewinnt, weil Mercedes mal wieder einen neuen Anlauf startet und als erster deutscher Großserienhersteller ein Wasserstofffahrzeug als Serienfahrzeug auf den Markt bringt.
Genau, der steht bei uns am Hof, sieht gut aus, fährt sich gut. Und das ist eben das Spannende für uns, hier innerhalb der NOW auch beide Technologien wirklich persönlich ausprobieren zu können und damit dann auch wirklich sagen zu können, okay, was ist am Ende wirklich kundentauglicher, kundenfreundlicher? Das ist eben hochspannend. Und beim Wasserstoff ist eben der Nachteil, okay, da haben wir noch nicht so die Verlässlichkeit in Bezug auf den Fahrzeughochlauf, da muss man noch ein bisschen warten. Das ist natürlich bei den Batteriefahrzeugen ein bisschen anders, da wissen wir, die kommen und deswegen ist die Aufgabe der Infrastruktur auch so dringlich.
Aber zum Thema Wasserstoff. Ich meine, die NOW ist, glaube ich, zu der 2000 gegründet worden. Ne? Ja. Damit, da gab es ja auch so eine kleine Welle. Der Kanzler Schröder schrand vor allem, was ist ja auch so eine gibt es jetzt von Mercedes gekommen ist und dann ist das Thema wieder stark veräppt. Ja. Gibt es jetzt eigentlich den Durchbruch bei der Energiebilanz? Also ist es nicht, braucht man nicht mehr Energie für einen Bewegungskilometer als bei anderen Zukunftsmobilitätsangeboten?
Also die entsprechenden Wirkungsgrad an.
Den Wirkungsgrad.
Ja, da muss man auch sagen, also da wird die Debatte oft auch ein bisschen schief und unfair geführt. Ne, da wird auf der einen Seite werden 90% Wirkungsgrad beim Batteriefahrzeug angelegt und dann irgendwie gibt es immer noch diese 10%, durch die Presse geistern oder die Foren beim Thema Wasserstoff. Gemeinhin hat man ja, wenn man sich die Wandlungsverluste anguckt, von der Primärenergiequelle über Elektrolyse hin zum Fahrzeug, Logistik inklusive, kommt man ja irgendwo bei 30% raus. Ne? Also sieht man schon mal, dass die 10% grober Unfug sind. Und dann wird auch oft unterschlagen, dass ja quasi das, was quasi an Verlusten da ist bei der Elektrolyse in Form von Wärme ja durchaus noch nutzbar wäre. Ne? Von daher ist immer die Frage, wie man es auch berechnet, richtig ist, das natürlich Sinn macht, so viel wie möglich mit Batteriefahrzeugen abzudecken. Wir wissen aber auch, dass aber ab einer gewissen Reichweite oder auch gewissen Ansprüchen an meinetwegen Reichweite die Brennstoffzelle die Nase vorne hat, weil es einfach die Betankung viel, viel schneller geht. Wenn man das miteinander vergleicht, die Brennstoffzellenfahrzeuge heute kriegt man 5 Minuten voll, wenn ich quasi das gleiche laden möchte, dann stehe ich, wie gesagt, Rückenwind für das Thema Wasserstoff.
Aber die Zahlen 2017 hatten wir nur 4 Wasserstofftankstellen. Das, glaube ich, ist relativ sicher. Gibt es jetzt in der Industrie wirklich massive Bestrebungen, auch das Netz
also, da ist ja so, dass, auszubauen? Oder der Hochlauf der Wasserstofftankstellen sehr, sehr koordiniert und erfolgreich verläuft. Also hier hat man ja wirklich verstanden, dass das Henne-Ei-Problem von der Infrastrukturseite her gelöst werden muss und dass es quasi einen Vorlauf an Wasserstofftankstellen geben muss. Man hat ja da vor wenigen Jahren das Joint Venture H2 Mobility gegründet, wo dann die Industrie entsprechend Geld reingibt, aber auch der Staat mit unterstützt. Und Stand heute, so hat man in Deutschland ein Netz von mindestens 50 Tankstellen. Können Sie sehr schön sehen, wenn Sie auf die Webseite von H2 Mobility gehen, da sehen Sie alle Tankstellenstandorte, die aktuell in Betrieb sind. Und Sie sehen die Tankstellenstandorte, die dies Jahr noch gebaut werden sollen. Und wir werden also Ende des Jahres über den Daumen dann möglicherweise auch so 100 Tankstellen haben. Ich kann Ihnen vielleicht einfach ein Beispiel geben. Ich bin nach Weihnachten mit dem Brennstoffzellenfahrzeug Hyundai Nexo von Düsseldorf nach Hamburg gefahren und allein auf der Strecke hatte ich 6 verschiedene Tankstellen zur Auswahl. Da sehen Sie also, dass das auch heute in dem Sinne schon alltagstauglich ist und funktionieren kann. Naja, aber sehen Sie so, wenn ich zum Beispiel
allerdings nur auf den großen Trassen, also
Mecklenburg-Vorpommern, da habe ich eine Tankstelle in Rostock, so wenn ich da volltanke, 500 Kilometer Reichweite habe, die ich dann wirklich habe, kann ich meinen ganzen Urlaub auf Rügen damit bestreiten, ohne größere Probleme. Ich brauche ja auch nicht so ein enges Netz an der Stelle, wie das dann der Fall ist. Richtig ist aber, dass man natürlich jetzt im ersten Schritt auf einige Metropolen geguckt hat und dann auf die Korridore. Also man hat natürlich nicht eine Komplettabdeckung in Deutschland irgendwo im ländlichen Raum. Da gibt es dann schon entsprechende Schwerpunkte in München, Stuttgart, Rhein-Main, NRW, Hamburg, Berlin.
Aber momentan kann man nicht sagen, das ist der große Ersatz. Für die batterieelektrischen Antriebe wird. Also der Technologieschwenk, oder würden Sie die Einschätzung teilen, dass also jetzt im Prinzip...
Das Schöne ist, dass der Mensch ja dazu neigt, dass das immer einfach und monokausal sein muss. Also letztendlich, wir werden mit beiden Technologien in die Zukunft starten. Beide wird es geben und das Feld wird sich irgendwo sortieren. Und was strittig ist, ist eben, ne, wo ist der Übergang, in welchem Segment zwischen Batterie und Brennstoffzelle? Die Brennstoffzelle wird vermutlich nicht im Kleinwagensegment eingesetzt werden. Da macht es einfach mehr Sinn, mit Batterien zu arbeiten. Während hingegen bei Fahrzeugen, die wirklich eine hohe Fahrleistung haben, die regelmäßig über weite Strecken bewegt werden, natürlich der Wasserstoff eher eine Sinnhaftigkeit hat. Von daher wird es aus unserer Sicht beides geben. Wir haben ja auch heute schon verschiedene Kraftstoffe an der Tankstelle. Also da bin ich jetzt total entspannt. Wie das Feld sich dann sortiert, wird sich über den Kunden auch entscheiden, wie er jedes Produkt annimmt.
Aber dann sind Sie eben in der Nau jetzt auch noch dafür da, 300 Millionen und das Volk zu bringen für eine Ladeinfrastruktur. Mal so, es wird ja viel herumgegeistert, immer mehr Ladestationen auch. Kam gestern über die Ticker. Trotzdem gibt es auch immer noch Klagen. Wann haben wir jetzt eigentlich eine vernünftige...
Da würde ich normalerweise mal die Gegenfrage stellen, was ist eine vernünftige Ladeinfrastruktur? Ne? Und da kommen verschiedene Aspekte rein, ne, aus meiner Sicht.
Der Bund hat auf den großen Autobahnen und den Schnellstraßen eine flächendeckende Ladeinfrastruktur ist. Es war ja 2016, 2017 wirklich eine begründete Kritik darin zu fahren.
Ja.
Aber man kommt einfach nicht zum Sommerurlaub, wenn man im
Sauerland wohnt. Und daraus resultiert natürlich auch der weitere Aufbau von Ladeinfrastruktur in Deutschland. So. Stand heute ist das, was wir draußen sehen, durchaus geeignet, um den Bestand an Fahrzeugen zu versorgen. Wir haben natürlich hier und da immer noch Lücken, die versuchen wir auch zu schließen, auch durch eine gezielte Förderung. Aber was uns natürlich umtreibt, ist, dass wir, und so scheint der Klimaschutzplan jetzt sich zu entwickeln, im Wesentlichen auf E-Fahrzeuge bauen, um die Klimaschutzziele im Verkehr für 2030 zu erreichen. So, das heißt, wir werden jetzt von 2019 an einen Hochlauf an E-Fahrzeugen erleben und spätestens, wenn in Zwickau Volkswagen sein Band anschmeißt, wird das ja auch passieren. Und den müssen wir entsprechend so begleiten, dass er nicht zum Stocken kommt und immer für ausreichend Ladeinfrastruktur sorgt. Das ist das, was uns momentan umtreibt. Wir sehen gerade viel in der Presse dieses Spielchen, ne, haben wir eigentlich zu viel Infrastruktur oder zu wenig? Das ist aus meiner Sicht gar keine sinnvolle Diskussion, weil die Momentaufnahme hilft uns gar nicht weiter, sondern wir müssen uns vorbereiten auf die großen Fahrzeugzahlen, die demnächst kommen, und die müssen wir ermöglichen.
Also da ist ja explizit die Annahme drin, der Deutsche kauft deutsche Automarken, und wenn die Deutschen, das ist nun laut Herstellerankündigung dieses, aber dann ganz bestimmt nächstes Jahr der Fall, wirklich mit Fahrzeugen kommt, beginnt der Markthochlauf und wir kommen aus diesen, sind jetzt 116.000 Fahrzeuge raus. Okay. Aber meine andere Frage, wenn man die Regionen anguckt, im Prinzip jetzt, 2016, 2017, ist eher, dass die Elektromobilität doch auf dem Land verbreitet, weil die Menschen da im Regelfall in eigenen Häusern wohnen, auch selber laden können, eine Ladestation zu Hause haben und erst dann in Richtung Stadt geht. Zeichnet sich dann nicht in der Ladeversorgung
Stadt-Land? Der zentrale Unterschied ist eben, dass auf dem Land eher gewährleistet ist, dass ich einen privaten Ladepunkt habe, wobei auch da interessanterweise die Statistik so ist, dass auch auf dem Land nicht alle ihren eigenen Garagenparkplatz haben und auch irgendwo unversorgt parken müssen.
Jo, hier ist das Ende erreicht dieser Episode aus der Podcast-Reihe Die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten elektroauto.org/zukunftsmobilisten oder automatisiertesauto.de/zukunftsmobilisten. Da kann man sich die vollständigen Interviews gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin, also Menschen im AG 1 und 2 Bezug zahlen weniger, als auch Studenten und Doktoranden. Schüler sind auch günstiger. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder hier bei den Zukunftsmobilisten ein neues Interview gibt. Bis dann, tschüss!